Die 16. Bildkunst-Kameragespräche mit dem Träger des Marburger Kamerapreises 2014, Pavel Edelmann. Das erste Gespräch zu Taylor Hackfords Film Ray führte Barbara Flückiger. Die Sichtung des 2004 erschienenen Films wird empfohlen. Abschließend geht es um die Zusammenarbeit Edelmanns mit dem Regisseur Roman Polanski. Besonders beim Film Der Pianist aus dem Jahre 2002.
Gut, dann würde ich gerne loslegen, glaube ich. Wir legen einfach los. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, so ein zahlreiches Publikum hier anzutreffen. Und es ist mir natürlich eine große Ehre, Pavel Edelmann direkt befragen zu können. Das ist ja etwas, was wir selten eigentlich die Möglichkeit haben, eben einen Kameramann direkt zu befragen, wie er zu gewissen Entscheidungen gekommen ist. Ich würde sagen, es gibt sozusagen zwei Leitlinien für mich, die dieses Gespräch eigentlich auch die Richtung bestimmen werden. Das eine ist meine Frage nach Ihrem Stil. Also was bringen Sie hinein? Was ist Ihr Stil? Welche Entscheidungen treffen Sie? Aus welchen Gründen? Und die andere ist das Zusammenspiel zwischen Technik und Ästhetik. Also wenn Sie ein bestimmtes technisches Tool auswählen, warum wählen Sie das aus? Welche ästhetischen Effekte möchten Sie damit erzielen? Und ich fange an, ich steige ein in die Diskussion gerne mit dem Color Grading, mit dem Farbschema in Ray. Dass Sie einfach kurz erklären, was Sie sich dabei überlegt haben. Ray ist ja in dieser Hinsicht sehr besonders, dass Sie wirklich versuchen, narrativ diese Farben zu benutzen und auch eben das Color Grading zu benutzen.
Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Jest mi szalenie miło, że Państwo tutaj przyszliście, że Państwo obejrzeliście ten film razem ze mną.
Ich freue mich auf einen, auf jeden Fall sehr. Und jetzt würde ich gerne auf diese Frage antworten. Ich habe mir das Drehbuch angeschaut, durchgelesen und ich habe lange überlegt, wie soll ich das farblich umsetzen? Dieses Drehbuch hat ja viele Ebenen, vor allem zeitliche Ebenen. Und diese zeitlichen Ebenen müssen getrennt werden. Und oft die Retrospektive, also dieser Teil, die Kindheit von Ray Charles abbildet, meistens werden Retrospektiven so gedreht, dass sie weniger farblich betont werden. Sie sind oft eher grau oder schwarz-weiß, manchmal ein bisschen bräunlich. Das ist eher Standard in der Retrospektive. Und wir haben das anders gesehen. Das ist ja eine Zeit in seinem Leben von Ray Charles, wo er alles noch gesehen hat. Er hatte noch die Sehkraft, die volle Sehkraft. Und das hat uns dazu bewogen, hier Farbe einzusetzen, sogar sehr viel Farbe. Und außerdem haben wir gedacht, dass die Gegenwart, die in diesem Film abgebildet ist, er kommt ja aus dem Süden, aus Florida, wo das Licht, also viel Sonnenlicht ist, wo das Licht sehr natürlich ist. Und später taucht er aber in die Welt von Nachtclubs ein und außerdem verliert er ja seine Sehkraft. Und da meinten wir, diese Zeitebene sollte abgesetzt werden. Und hier setzen wir eher künstliches Licht ein, etwas unnatürlich, ganz anders als dieses natürliche Licht, wo er in seiner Kindheit herkommt. So haben wir über Licht gedacht. Außerdem, als wir über den Film nachgedacht haben, haben wir auch eine Entscheidung getroffen. Ray fängt ja sein Spiel mit den Drogen an, sein gefährliches Spiel. Plötzlich fängt die Kamera weniger standardmäßig zu operieren. Ist mehr aktiv. Wir haben mehr Bilder, die von der Hand her gedreht werden. Und diese Entscheidungen haben zu dem Stil des Films beigetragen.
Genau, also ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ist noch, dass Sie auch am Anfang darüber nachgedacht haben, dass Sie mit dem Bleach Bypass-Prozess arbeiten möchten. Und Sie haben das dann aber aufgegeben zugunsten eines Digital Intermediates, sodass Sie das alles dann eigentlich digital, also die Farben auch digital bestimmen konnten, sodass Sie diesen Bleach Bypass-Effekt sozusagen eben digital nachbilden konnten. Was mich daran interessieren würde, also wenn ich jetzt die Flashbacks anschaue und ich möchte dann gleich auch mit einem von diesen Flashbacks einsteigen als ein Filmbeispiel, dann fällt ja auf, dass die Farben nicht nur sehr gesättigt sind, also die, so, wir haben sozusagen die Grundfarben, also ich kann mich bis heute erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, an dieses Rot-Braun der Erde. Die Erde ist sehr, sehr dominant, das Gras ist sehr grün, also sie haben sehr gesättigte Farben, aber sie haben gleichzeitig auch sehr starke Kontraste und auch zum Teil ausgefressene Highlights, also ausgebleichte Highlights. Wie sind Sie zu diesem Look gekommen? Also wie haben Sie diesen Look dann, also jetzt einfach innerhalb von den Flashbacks bestimmt?
Wie Sie schon gesagt haben, in der Tat war das schon lange her, haben wir mit einer Analogkamera, also mit Negativ, gedreht. Und wir wussten, dass das später digital, DI, bearbeitet wird. Ja, und wir haben natürlich Versuche gemacht. Wir haben die ganzen Objekte durchgespielt. Naja, vielleicht nicht alle, aber so die Hauptelemente. Und wir haben so eine Farbpalette gebaut, wo wir meinten, die würde hier zu diesem Stil passen. Diese Erdtöne, die Sie genannt haben, hier haben wir ja nichts gefälscht. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie dieser Ort hieß, aber das ist wirklich ein Dorf. Das gibt es noch immer. Das ist ja wie die Vergangenheit in einem Glas. Wir haben da gar keine Dekorationen aufgebaut. Wir haben da nichts verändert. Diese Realität dort existiert noch immer und auch die Farben damit sind so. Wir haben es einfach eins zu eins dort abgebildet. Sie haben, es ist ja ein weniger gesättigtes Bild und später geht es auf dieser Grundlage auf.
Ich würde ganz gerne jetzt in diesen ersten Clip hinein. Gehen. Und zwar ist es diese Situation, wo der kleine Ray eben blind wird und dann hinfällt und seine Mutter lässt ihn sozusagen im Stich, aber natürlich mit einem erzieherischen Ziel. Und da möchten wir gerne reingucken und dafür hätte ich gerne das Licht abgedunkelt. Bitte das Licht wieder an. Dankeschön. Das ist ja, das arbeitet genau, das funktioniert. Was ja, also ich finde, das ist eine hervorragende Szene, auch eben in der Interaktion von den erzählerischen Mitteln und der Bildsprache. Also da wird eigentlich wirklich, da wird eigentlich sozusagen der Kern des Films, finde ich, ausgeschöpft, sehr schön. Und gleichzeitig denke ich, das muss ja sehr, sehr schwierig gewesen für Sie sein, diese starken Kontraste von Innenraum, Außenraum, diese Schärfenverlagerung noch in Übereinstimmung mit auch dem Dialog und den Blickwinkeln einfach alles nachzuvollziehen. Meine erste Frage wäre natürlich, wie ist so eine Idee, also wie ist diese Idee entstanden? Und dann die zweite Frage, wie haben Sie das technisch gelöst?
Die Szene ist ausgedacht von dem Drehbuchautor. Das steht im Drehbuch. Die Idee, dass der Junge einfach merkt, wo er ist, dass er auch räumliche Informationen bekommt, exklusiv aus den Tonspuren, das stand alles im Drehbuch. Und das ist die Konsequenz von früheren Szenen, also das heißt, aus dieser Szene geht aus anderen Szenen hervor. Ich meine, das ist eine wichtige Komponente. Beim Drehen, das war schon schwierig. schwierig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Als Fachmann, das sehe ich auch so, dass Kameramann also wirklich Schwierigkeiten mit dem Kontrast hat. Wir haben das im natürlichen Innenraum gemacht, das war eine Art Freilichtmuseum. Wir konnten nicht ingerieren in die Struktur des Gebäudes, wir konnten das Dach nicht aufmachen, wir konnten auch keine Löcher für die Beleuchtung machen. Also ich musste irgendwie in diesem kleinen Raum Platz finden für die Lampen, und diese Lampen mussten irgendwie diesen Kontrast zwischen außen und draußen kompensieren. Also das sehe ich schon, dass das schwierig war. Es freut mich, dass diese Szene Ihnen gefällt.
Also ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der diese Szene gefällt. Ich denke, die gefällt, glaube ich, dem ganzen Publikum. Also weil ich wirklich auch finde, da verdichtet sich einfach etwas, was sehr sorgfältig auch aufgebaut wird in dem Film. Also eben diese Ebene des Jungen, also dass die Erlebniswelt des Jungen, dass die sehr stark auch herausgearbeitet wird, sodass man eben Ray als erwachsenen Menschen auch wirklich sehr gut versteht. Es gibt jetzt noch bei den, also sozusagen bei den Flashbacks, gibt es ja noch die spezielle Ebene der Mutter. Die Mutter, die eigentlich als ein fast Heiligenbild erscheint in gewisser Weise. Also die Mutter ist sehr überstrahlt, sehr, also fast mit einem Lichthof um sich herum. Wo sehen Sie da denn auch nochmal die Unterschiede auch zu den gerade gezeigten Szenen, wo Sie einfach sozusagen eine Flashback-Ebene haben, aber dann noch die spezielle Steigerung mit der Mutterfigur?
Ich denke, dass die Antwort ungefähr so lauten kann. Erstens, also in dieser konkreten Szene, also vom Technischen her, sprechen wir jetzt nicht von der Kunst, sprechen wir von der Technik. Ich hatte zu tun mit einer Person, die hat sehr dunkel im Inneren ist, dunklere Haut hat, und die Fundamentalaufgabe des Kameramannes ist so, Kontraste so aufzubauen, dass man die Gestalten, dass der Kontrast die Gestalten wiedergibt. Technisch gesehen, diese starken Kontraste, diese Konturen ergeben sich aus dieser Tatsache. Die Gestalt soll deutlich und zu verstehen sein. Zusätzliches Element, das mir dies erlaubt hat, diese Mittel zu benutzen, war die Notwendigkeit, an diese Gestalt der Mutter anzuknüpfen, eine nicht zu Ende reale, eine symbolische Gestalt. Und diese Verbindung der beiden Intentionen hat ungefähr dieses Bild gebaut, dazu geführt.
Es ist ja so, wie Sie schon vorhin gesagt haben, auch, dass eben nicht nur die Farbe und das Licht sich verändern im Laufe der Zeit, sondern sich auch die Kamerabewegungen im Laufe der Zeit verändern. Also es gibt da ein Konzept, glaube ich, dahinter, so viel ich das verstanden habe, dass Sie eben von einer statischen Kamera zu einer bewegteren Kamera auch gegangen sind und dann, wie Sie vorhin schon sagten, eben in diesen Szenen, wo dann die Drogen sozusagen überhand nehmen, dass diese Bewegung sich noch stärker intensiviert. Also können Sie vielleicht auch da noch ein bisschen genauer ausarbeiten, wie dieses Konzept entstanden ist, also Kamerabewegung auch jetzt eben im Dienste des Erzählens zu verwenden und damit auch etwas auszudrücken?
Ich glaube, dass es einen einfachen Grundsatz gibt. Ich glaube, das kennen diesen Grundsatz alle Kameramänner. Die bewegende Kamera, also die man in der Hand hat, ist langsam, sie überträgt größere Emotionen. So ein einfacher Grundsatz besagt, wenn ich mit emotionalen Szenen habe, mit Gestalten habe, dann haben wir das Recht, frenetisch dynamische Kamera zu benutzen. Die Bewegungen der Kamera, genauso wie andere künstliche Mittel, die wir verwenden, müssten damit korrespondieren mit dem psychischen Zustand der Gestalt. Wenn der Ray irgendwie nach Drogengenuss ist, wenn er mit der Frau streitet, wenn er irgendwelche Konflikte mit den Partnerinnen hat, dann ist die Kamera die dritte Gestalt dieses Dramas. Sie verfolgt irgendwie dynamisch diese Szenen. Ich glaube, daher kommt's.
Ich möchte gerne dazu nochmal einen Ausschnitt zeigen, und zwar aus dem Entzug. Das ist eigentlich eine sehr beeindruckende Szene, auch wie ich finde. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo ich das habe, genau hier. Ich hätte gerne genau das Licht wieder runter. Ich zeige kurz die Szene, dann können wir gleich darüber sprechen. Genau, also hier ist ja ein Kulminationspunkt. Also das, was Sie alles vorhin angedeutet haben schon und auch erklärt haben, wie Sie da vorgegangen sind, hier also verdichtet sich das alles extrem in verschiedenen Elementen der Bildsprache. Und ich möchte einfach gerne von Ihnen Ihre Überlegungen dazu hören und auch, wie Sie vorgegangen sind, das umzusetzen.
Ja, ich kannte das Drehbuch. Ich wusste, und Taylor wusste auch, dass es eine schwierige Szene ist. Das ist ja eine Montagesequenz in der Theorie der Filmsprache, so nennen wir das. Und wir wussten, dass wir hier etwas bauen müssen, damit der Zuschauer versteht, wie unser Held sich fühlt, was er erlebt. Wir wussten, dass wir filmische Sequenzen hier aufbauen müssen. Und das können ja nicht einfache Aufnahmen, Einstellungen sein. Die müssen etwas Besonderes haben. Entweder sehr sonderbar oder die Kamera von einer seltenen Seite oder nur fragmentarische Aufnahmen. Manchmal schärfer, manchmal weniger schärfer. Also wir haben da auch eine Doggycam angewendet. Man bindet ja oder befestigt diese Kamera am Körper dieses Helden und die Kamera bewegt sich mit dem Helden zusammen. Also wir haben alle diese sonderbaren Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, Tricks angewendet und man kann ja auch manchmal die 1/50 Zeit der Aufnahme verkürzen. Es gibt so einen Trick, man kann diesen Sektor abschließen, man kann es verdichten und dann auf dem Bildschirm sieht man, dass es eine sprunghafte Bewegung ist. Also diese dynamischen Aufnahmen, die wir hier gedreht haben, haben auch diesen Trick inne. Insofern ist das alles ein bisschen irreal geworden. Außerdem wurde diese Sequenz sehr dynamisch dann später zusammengesetzt. Wir haben hier auch retrospektive Szenen dazu genommen in der Postproduktion. Diese sollten im Kontrast auch von den Farben hier dazu stehen. Ich habe hier auch teilweise einen schärferen schwarz-weißen Kontrast angewendet. Und dann kam daraus so eine Sequenz, die hier zwar etwas gleichmäßig, aber sich ganz von der anderen Narrative absetzt, weil es sind andere Bewusstseinszustände, die hier abgebildet sind.
Genau, also das war jetzt nicht ganz immer so leicht, glaube ich, das alles zu verstehen in der Übersetzung. Also was ich vielleicht kurz sagen möchte, ist, also wenn ich das richtig verstehe, also so aus der Übersetzung, dann haben sie eben die Sektorenblende fast ganz geschlossen, sodass das ist wirklich eben, also dass eben die Bewegungsunschärfe nicht sehr klein ist und die Belichtung sehr kurz, sodass es sprunghafte Bewegungen gibt also durch diese Aufnahmetechnik. Und dann wird diese Sprunghaft ja noch unterstützt, auch durch den Zeitraffer, den Sie da angewendet haben zum Teil. Da sieht man ja da Zeitraffer. Also zum Beispiel, wenn da diese Flaschen an dem Baum vor sich hin schwanken, dann ist das noch irgendwie zusätzlich, dieser Effekt noch zusätzlich unterstützt, glaube ich, durch den Zeitraffer.
Genau, das war auch ein Element, was wir hier, eine Beschleunigung wollten wir damit erzeugen. Manche Teile wurden schon in dem ersten Teil der Produktion gedreht und kamen aber erst beim Cutter auf den Tisch. Zum Beispiel diese sich bewegenden Flaschen oder dieses Wasser, was da aus diesem Bottich fließt. Hier haben wir auch ein bisschen etwas Irreales in diese Szenen gesetzt, damit sie in dieser Sequenz ja zum Tage kommen.
Gut, dann gehen wir zu einem anderen Thema noch über. Und zwar ist es die Lichtsetzung und zwar gerade in Bezug auf eben das Drehen mit mehreren Kameras. Also Sie mussten ja auf diesem Film, so viel ich das gelesen habe, mussten Sie eben mit mehreren Kameras oftmals drehen. Natürlich vor allem auch in den ganzen Konzertszenen, wo es sehr viele Kameras gab. Das hat Sie eingeschränkt in der Lichtsetzung. Also Sie mussten eine bestimmte Lichtsetzung wählen, sodass eben die verschiedenen Lampen nicht ins Bild gekommen sind und dass die verschiedenen Kameras gleichzeitig agieren konnten. Gerade jetzt, also wenn wir jetzt in Bezug auf diese Konzertszenen noch das vielleicht besprechen, erstmal, was da dann das Lichtsetzungskonzept war und wie Sie versucht haben, eben mit diesen Einschränkungen klarzukommen, diese verschiedenen Kameras, mehrere Kameras einsetzen zu müssen.
Ich wusste von Anfang an, so habe ich das auch mit dem Regisseur abgesprochen, dass wir drei Kameras einsetzen werden, und zwar nonstop. Diese drei Kameras waren einfach überall mit uns dabei. Und ich wusste, und das war auch ein Faktor, wo ich eine Lösung suchen musste, dass mein Held die ganze Zeit eine Brille trägt. Und in der Brille natürlich spiegelt sich alles. Und indem ich überlegt habe und auch natürlich Versuche gestartet habe, habe ich so eine Lösung gefunden, die mir geholfen hat, diese beiden Probleme zu lösen. Und zwar dachte ich, wenn ich das Licht von oben einsetze, dann wird das Licht sich nicht in der Brille widerspiegeln. Also man wird nicht immer diese Lampen sehen. Außerdem das Licht von oben, wenn man die Kameras in drei verschiedenen Winkeln aufstellt, dann ist dieses Licht für diese drei Kameras, die in verschiedenen Winkeln des Raumes oder stehen, dann ist das Licht ziemlich ähnlich. Insofern sind die Bilder einfach zu montieren, zusammenzusetzen. Und diesen Schlüssel haben wir eigentlich im ganzen Film angewendet. Ich glaube, dass das gar nicht so schlecht ist. Es ist sogar interessant. Ich glaube, das war ganz schlau und eine gute Lösung.
Genau, wir schauen mal schnell jetzt in eine Szene rein aus einem der Konzerte, und zwar an Jane My Heart. Da hätte ich gerne wieder das Licht reduziert. Also, und die Fragen, die ich Ihnen dann stellen möchte, wären dann also einerseits eben das Lichtkonzept, was Sie jetzt in dieser Konzertszene dann verwendet haben, und was ich hier auch sehr speziell finde, ist auch die Kamerabewegung wieder, wie Sie versucht haben, die Musik und den Rhythmus der Musik aufzunehmen. Das Licht, ja, danke schön. Genau, also die Frage war, wie gesagt, einerseits die Licht, wie Sie das, also es ist ja sehr schwierig, eigentlich so einen großen Raum auszuleuchten und sich dann darin zu bewegen, noch mit der Kamera, auch mit so einem großen Publikum, mit einem Konzert, das vorwärts geht. Was haben Sie da, wie sind Sie da vorgegangen? Und dann eben die zweite Frage zur Bewegung in diesem Raum.
Ich beginne vielleicht so mit einer Kleinigkeit. In der ersten Aufnahme der Sequenz können wir vielleicht diese Aufnahmen da zeigen. Ich werde Ihnen erklären. Also das ist ein Panorama. Man sieht das Publikum. Die Kamera geht von oben nach unten quer. Das ist diese Aufnahme. Die Kamera zeigt das sich amüsierende Publikum. Wir hatten kein Geld, um das ganze Publikum da zu füllen. mussten wir etwas machen, einen Trick machen, replication, also vervielfältigen das Publikum. Wir hatten eine Gruppe von Statisten, wir haben sie platziert in verschiedenen, dann haben wir wiederholt die Bewegung in der Kamera, also mit einer Anlage, die erlaubt, da Motion Control. Und wir haben die Leute da immer wieder umgesetzt. Wenn Sie jetzt ein bisschen zurückgehen, da gibt es einen Mann mit einem roten Hemd, T-Shirt, hier. Also, wenn ich jetzt das betrachte, dann da hat er unser Trick kaputt gemacht. Also das ist ein sich wiederholendes Element. Ich sehe die Gruppen, also der gleichen Leute, und ständig den Mann, der uns die ganze Arbeit kaputt macht. Ich habe es später versucht, also diese Farbe da rauszunehmen, aber das ist nicht so. Falls Sie dann so eine Aufnahme machen, also gucken Sie, dass Sie keinen Mann mit dem roten Hemd haben, also der muss weg.
Also Sie haben Crowd-Replication gemacht.
Crowd-Replication.
Die Masse vervielfältigt haben, genau. Gut, also das ist diese große Kamerabewegung nach unten, Motion Control gewesen. Wir haben dann hier vorne die Bühne, die ja dann eigentlich sehr hell ist auch. Und auch, was ich interessant finde, also oft bei diesen Szenen sind ja die Farben auch sehr gedämpft, so Pastell. Artig. Jetzt hier auch wieder das Zusammenspiel, Lichtsetzung, Kamerabewegung dann auf der Bühne.
Dann müsste ich noch eine Nebenbemerkung machen bezüglich, das ist vielleicht keine Nebenbemerkung, das ist wichtig. Also in den Szenen, die wir in großen Theatersälen gemacht haben, wir hatten so zwei Objekte dieser Art in New Orleans. Also der ganze Film wurde in New Orleans gedreht. Ich hatte so einen Mann namens Bill Klages zur Seite gehabt. Das war ein älterer, erfahrener, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ein Missionär der Belichtung. In den 50er, in den 60er Jahren hat er diese Konzerte gemacht. Der war unser Konsultant, der hat uns wertvolle Hinweise gegeben, sagte, wie man damals die Szene beleuchtet hat. Dank seines Beitrages haben diese Szenen Archivcharakter. Was diese Entfärbung angeht, also in dieser Szene ist das Ergebnis meiner postproduktiven Arbeit. Wir haben versucht, die Farbe des Vorhanges zu harmonisieren mit den Farben der Rücke, also im Laufe der postproduktiven Arbeit haben wir einen Farbschlüssel gefunden und wir meinten, dieser Schlüssel ist gerade richtig für diese Szene.
Kurz die Nachfrage, das heißt, also dieses Farbkonzept war nicht ursprünglich jetzt schon von der Ausstattung her festgelegt, sondern das ist wirklich ein Farbkonzept, das Sie dann nochmal entwickelt haben in der Postproduktion. Weil die große Frage ist ja immer die, wie stark können Sie als Kameramann einwirken auf Ausstattung, Kostüme, also auf das ganze profilmische Gebilde sozusagen, den ganzen profilmischen Raum und dessen Farbgebung, sodass Sie am Schluss eigentlich das herausbekommen, was Sie gerne hätten als Bild. Also eben auch die Kontraste, weil wir haben ja sehr oft auch dunkle Hintergründe, dunkle Wände, sodass eigentlich die Figuren sich sehr, sehr stark abheben. Hier haben wir ein anderes Konzept, hier haben wir eigentlich einen eher hellen, pastellfarbenen Hintergrund und dann eigentlich also die Figurgrundtrennung über die Farbtöne.
In diesem Film hatten wir sehr viele Objekte, in denen Ray aufgetreten ist. Es gab viele Clubs, es gab viele Konzertsäle. Wir wussten, dass jede dieser Szenen einen anderen Charakter haben muss. Also beim Zuschauer, der Zuschauer muss den Eindruck haben, dass wir da zusammen mit unserem Held durch die verschiedenen Lokalitäten gehen. Manchmal hatten wir dunkle Hintergründe, manchmal Pastellfarben, manchmal helle, manchmal irgendwie so faule Farben. Also das war am Anfang in den kleinen Lokalitäten. Also da gibt es viel Blau, viel Grün. Das ändert sich später. Selbstverständlich wurde nicht alles hundertprozentig da irgendwie abgestimmt. Das ist nicht möglich, hundertprozentig. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben wir schon vorher analysiert, zusammen mit dem Steve Altman, das war der Sohn von Robert Altman, konsultiert. Das war alles unter Kontrolle. Jetzt gucke ich auf diesen Vorhang, also der hat mir nie gefallen. Vielleicht ist er jetzt, vielleicht habe ich das später zusätzlich noch blasser gemacht.
Machen Sie denn mit diesen Ausstattungsgegenständen Kameratests danach? Dass Sie die Lichtsetzung und die Kamera und die Wirkung der Farben auf den speziellen Prozess, mit dem Sie arbeiten, also das Material, das Filmmaterial einerseits und dann hier natürlich, dass Sie das abgleichen, dass Sie wirklich durchtesten, wie die Farben sich am Schluss auf dem Schirm, also auf der Leinwand präsentieren.
Also im Falle von so einem Film wie dieser Film, wo es so viele Objekte gibt. Also das ist schon wichtig, ob sich alles in einem Raum in 150 wie hier abspielt. Also im Falle von solchen Filmen ist es nicht möglich, das alles zu überprüfen vorher, das alles vorher zu testen. Immer vor dem Film versuche ich, die wesentlichen Dinge zu überprüfen. Immer vor den Dreharbeiten überprüfen wir die Kostüme. Wir überprüfen Make-up. Wir drehen mehrfach, um zu gucken, ob die Farben irgendwie für die Szene, für die Gestalten, Personen von Nutzen sind. Das ist die generelle, das ist ein Grundsatz. Also je mehr man dann vorher überprüft hat, dann sind die Effekte dann besser. Das ist die Antwort auf Ihre Frage.
Genau. Also ich würde gerne, bevor ich dann ins Publikum auch die Fragen öffne, jetzt höre ich mich gerade nicht mehr sehr. Okay, jetzt bin ich wieder da. Möchte ich gerne noch ein bisschen auf Ihre anderen Filme schauen, um eigentlich auch ein bisschen den Kontrast herauszuarbeiten, wie Sie dann mit anderen Regisseuren, also hier geht es insbesondere mit Roman Polanski, die zusammenarbeiten. Also hier habe ich drei Clips von Carnage einerseits, einen Clip, einen von Pianist und einen vom...
Vielleicht noch ein paar Worte über die Filme, die in meiner Biografie entstanden sind. Ray ist ungefähr nach Pianist entstanden. Pianist, das war ein Film, der in Berlin und in Warschau gedreht wurde, betraf den Zweiten Weltkrieg. Die Farbe gab es da nicht. Da gab es nur die Farbe von Gesichtern und ansonsten braun und grau. Deswegen dieser Film, den wir uns heute angeschaut haben, deswegen war es so interessant für mich. Das war der Übergang in eine komplett andere Welt. Wir gingen aus einer Welt ohne Sonne, ohne Licht in eine bunte Welt. Das war für mich sehr interessant. Das war für mich die Möglichkeit, mit den Farben zu spielen. Im Vergleich zu den Firmen, die ich vorher gemacht habe, war das für mich also besonders interessant. Das ist so eine Nebenbemerkung.
Genau, also da sprechen Sie gerade einen Kern an von dem, was ich auch gerne mit Ihnen besprechen möchte, nämlich eben diese Differenz. Ich fand es sehr eindrücklich bei dem Pianisten, wie Sie da eigentlich die Kamera sehr, sehr uneitel führen. Also Sie ordnen die Kameraarbeit sehr, sehr stark der Erlebniswelt, der düsteren Erlebniswelt dieser Protagonisten unter. Sie versuchen, die Kameraarbeit sehr stark zurückzunehmen. Also sie versuchen nicht in dem Sinne Kunst zu machen, dass sie eine virtuose Kameraführung und auch ein virtuoses Licht gestaltet haben, sondern sie machen sozusagen das andere. Sie gehen also sehr stark in eine Reduktion hinein und das Virtuose ist dann eigentlich die Reduktion, also so sehe ich das. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, Also es ist eine sehr reduzierte Kameraarbeit. Sie haben weniger Bewegungen. Also es ist eben nicht wie bei Ray, wo Sie viele verschiedene Gestaltungselemente miteinander kombinieren konnten und eben auch mit den Farben sehr expressiv umgehen konnten, mit den verschiedenen Prozessen sehr unterschiedlich umgehen konnten. Hier haben Sie eine sehr, ja, wie soll ich sagen, reduzierte und auch matte Welt, wenn man so möchte. Und was ich dann sehr interessant finde, ist, wie sich dann in der Kernszene des Films, wo der Pianist dem Deutschen gegenübersteht und für ihn Klavier spielt, wie dort dann ein bisschen eine Verschiebung stattfindet, aber die ist sehr, sehr auch wenig ausgestellt, die ist immer noch sehr zurückgenommen.
Ich glaube, vielleicht nicht hier, aber ich habe schon, glaube ich, gesagt, jedes Drehbuch, jede Geschichte, die wir auf der Leinwand erzählen wollen, übermittelt eine andere Welt. Die Welt besteht aus den Helden, aus den Gestalten, aus den Orten, wo die Geschichte sich abspielt. Diese Welt verlangt eine Art Bilder. Man könnte schlecht die Geschichte des Pianisten erzählen mit diesen Mitteln. Das ist schon eine andere Narration. Deswegen danke ich, dass diese Zurückhaltung bei der Arbeit mit Kamera, bei Farben, bei Einstellungen, bei Kompositionen sehr natürlich waren. Sie resultierten aus der Geschichte, die wir erzählt haben. Also in beiden Filmen waren die Geschichten, die Narration ganz anders, andere Emotionen, andere Zeiten, ganz andere wirkliche Welt. Also die Mittel resultieren sozusagen aus der Geschichte, die wir erzählen.
Genau, also ich glaube, da kann man gleich nochmal einhaken. Und zwar möchte ich hier noch kurz auf die Brennweiten eingehen, weil das fand ich eigentlich sehr speziell, dass Sie eigentlich mehrfach, also in verschiedenen Interviews, die ich gelesen habe, auch darauf hinweisen, dass Polanski dazu tendiert, sehr wenige Brennweiten zu verwenden. Also irgendwie, er möchte gerne mit ungefähr 2 Brennweiten arbeiten in der Regel. Also zum Beispiel habe ich mir hier notiert, seien das gewesen im Pianisten ein 27er und ein 32er Objektiv, um eben eigentlich sozusagen eine natürliche Sicht der menschlichen Wahrnehmung, auch die dann eben auch zurücktritt, also wo es wenig Veränderung gibt sozusagen des filmischen Raums, einzusetzen, und beim Oliver Twist ein 21er und ein 27er Objektiv. Das ist ja etwas ganz anderes, als was wir gerade bei Ray gesehen haben. Bei Ray haben Sie sehr viele unterschiedliche Brennweiten. Bei Ray haben Sie auch viele Detailaufnahmen mit einer geringen Schärfentiefe. Was ist hier sozusagen das Konzept dahinter mit dieser reduzierten, auf eher weitwinklige bis normal Objektive zurückzugreifen?
Zweifelsfrei. Roman Polański und Hackford sind komplett andere Regisseure. Sie arbeiten mit einer anderen Sprache. Das ist das erste Element. Und das habe ich auch schon erwähnt. Da sind auch andere Geschichten. Jetzt spreche ich über Roman. Die Filmwelt von Roman ist sehr integer, sehr einheitlich, besteht allerdings aus vielen Elementen. Eins der Elemente ist die Nutzung der Optik. Der Roman verwendet konsequent in jedem Film 2 Objektive. Ein Objektiv ist etwas breiter, länger, wie Sie erwähnt haben, 32, 24 oder 24, 21, also wissen alle, wovon ich spreche. Also diese Brennweite bestimmt die Sichtweite. Bei Roman sieht man breit, breiter als die Menschen das normalerweise sehen mit Augen. Also unsere Objektive, unsere Augen als Objektive, das ist 35. Und bei Roman ist die Brennweite größer. Diese Konsequenz, mit der der Roman diese Objektive verwendet, führt dazu, dass die Welt räumlich ähnlich sieht. Also die Person in vorne und hinten sind fast genauso scharf. Bei Ray, also das resultiert aus der Verwendung von vielen Kameras, das ist ein anderer Plan. Da waren verschiedene Elemente verbunden. Manchmal sehr große Brennweiten, manchmal sehr lange Objektive. Das ist eine Art dynamische, aggressive Mischung, die wir bei Ray haben. Bei Roman haben wir wiederum eine sehr präzise, einheitliche Welt. Und das verlangt eine größere Disziplin. Also die Inszenierung muss viel präziser sein. Die Komposition von allen Elementen muss konsequent sein. Die Welt, die Komponente der Welt sind einheitlich, alle. Das bedarf einer anderen Herangehensweise an die Montage. Wenn der Roman eine Szene dreht, sieht er schon die finalen Effekte nach der Montage. Er dreht nur die Elemente, die später tatsächlich berücksichtigt werden, die später auf der Leinwand erscheinen. Bei dieser Formel des Kinos wie bei Ray, haben wir mit diesen vielen Kameras nur Material, Montagematerial dann gesammelt. Und die Endgestalt gab es auf dem bei der Montage, bei der Endmontage. Also wir wissen dann nicht bei solchen Filmen, aus welchen Elementen letztendlich der Film dann besteht. Der Roman ist ein Künstler. Das resultiert aus der Tradition, aus seiner Persönlichkeit, aus seinem Wissen. Der Roman kann voraussehen, wie die Struktur von Szenen, die finale Struktur aussehen wird.
Das bedeutet ja, wenn er so arbeitet, also dass er wirklich die Figuren auch eben im Raum platziert, um sie dann eben mit einem eher weitwinkligen Objektiv aufzunehmen, dass er ja, wie Sie gerade gesagt haben, auch das sehr genau inszeniert, oder? Das also bedingt ja, dass die Figuren ganz genau positioniert sind, sodass sie einander nicht, also sodass sie eben in der Tiefe spielen, sodass sie eigentlich auf das Objektiv ein Stück weit zugeschnitten sind. Wie werden dann da die Winkel bestimmt? Also die Winkel bestimmt und dann eben auch die Choreografie bestimmt. Ist es so, dass also der Regisseur Roman Polanski inszeniert und Sie sind dort und schauen sich das an und wählen dann den passenden Standpunkt für die Kamera, den passenden Standort für die Kamera? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also, ein Drehtag mit Roman, ein ganz üblicher Tag, sieht so aus. Morgens gibt es eine gelesene Probe der Szene. Da kommen die Schauspieler, der Kameramann. Also während dieser Probe probiert man die Inszenierung aus. Also es wurde vorher nichts abgestimmt. Es gibt keine Vorgaben, keine Pläne. Das ist eine natürliche Inszenierung, die die Schauspieler vorschlagen, die Roman korrigiert. Also wie im Laufe einer Theaterprobe. Wenn die Spieler schon irgendwie inszeniert ist, haben wir eine kurze Besprechung mit Roman. Wir sprechen ab, wie wir die Szene drehen, wo die Kamera für die erste Aufnahme stehen soll. Also wie sie am günstigsten stehen kann. Später versuchen wir zu planen, aus welchen weiteren Elementen diese Szene da bestehen soll, wie wir sie bewegen sollen, die Kamera. Dann versuchen wir festzulegen, in welche Reihenfolge diese Aufnahmen gemacht werden, damit das logistisch irgendwie einen Sinn hat. Nach diesen Entscheidungen gehen wir an die Arbeit heran. So sieht das im Falle der Zusammenarbeit mit Roman aus.
Gut, ich würde jetzt gerne öffnen für die Fragen des Publikums. Es gibt ein Saalmikrofon.
Herr Edelmann, ich habe eine Frage, die mich sehr interessiert. Als Kameramann frage ich das. Wie ist das, einen Film zu machen mit einem Hauptdarsteller, dem man nicht in die Augen gucken kann beim Drehen? Weil mir da ein bisschen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie das funktioniert. Also man guckt ja nur in ein Brillengesicht, dann auch nur aus einem Winkel, wo man fast nicht direkt drauf guckt, wegen der Spiegelung. Und ich persönlich brauche immer beim Drehen so ein bisschen diesen Blick ins Gesicht und in die Augen. Und jetzt ist das natürlich hier ein Weltstar und man will ihm ja auch beim Spielen zugucken, aber die Brille lässt das nicht zu. Und die anderen Schauspieler lassen das ja zu. Deshalb ist das für mich, würde mich das sehr interessieren, wie man das durchhält, ihn nicht zu sehen.
Ja, erstmal sollten wir uns fragen, wie hat Jamie Foxx das ausgehalten? Denn er war es. Er hatte die Augen zugeklebt die ganze Zeit. Ja. Er hatte zwar eine Brille, aber man hat ihm da mit einem speziellen Kleber die Augen zugeklebt, ja, weil er als Schauspieler von sich aus wollte er wirklich das erleben, was Ray Charles erleben musste. Das war ungewöhnlich und manchmal wurde da nur durch schneller müde, ja, Jamie Foxx. Es gab auch schwierige Momente, aber es war wert, diese Details zu opfern, damit er so eine Gestalt, filmische Gestalt, Performance, ja, auf die Leinwand bringen kann. Ja, und wie habe ich das ausgehalten, ohne dass ich diesen Augenkontakt hatte? Eigentlich gut. Ich kann das gar nicht mehr so nachvollziehen. Irgendwann, wenn man diese Gestalt filmt, ja, dann akzeptiert man sie irgendwann oder wenn man Bilder macht. Irgendwann fehlt es nicht mehr. Ich glaube, seine Rolle, obwohl, wie gesagt, diese Augen nicht da sind. Und natürlich, Augen drücken auch Gefühle aus, ja. Aber seine Rolle, die er hier auf die Leinwand gebracht hat, trotzdem sehr kraftvoll ist. Und wir schauen diesen Held an, wir erleben seine Gefühle mit, die Gefühle dringen zu uns rüber. Also ich glaube schon, dass man tatsächlich ohne diesen Augenkontakt einen Film drehen kann.
Axel de Roche ist mein Name, Regisseur und Kameramann. Ich habe an sich drei Fragen, wenn Sie gestatten. Die erste Frage ist, ich kenne die Lebensgeschichte von Ray Charles nicht. Mich hat verwundert, dass die Inszenierung der Hauptdarsteller, dass er so eigenartig gelaufen ist. Wollen Sie das erst beantworten oder soll ich die anderen Fragen auch dazu stellen?
Ich glaube, über den Person von Ray Charles weiß ich nur so viel wie Sie, nachdem Sie diesen Film gesehen haben. Also zum Beispiel der Gang, die Art zu laufen, das ist schwierig für mich zu beantworten. Könnten Sie mir die nächste Frage vielleicht stellen?
Die nächste Frage ist wahrscheinlich leichter für Sie zu beantworten, weil ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man einen so großartig fotografierten Kinofilm mit diesem furchtbaren Feind für alle Kameraleute, nämlich dieser Brille, irgendwie überhaupt durchstehen kann. Damit meine ich nicht den Kontakt, sondern ich meine es rein technisch. Also ich kann mich erinnern, wenn irgendwo mal ein Hauptdarsteller bei uns eine ganz normale Sonnenbrille aufhat, was ja hier der Fall ist, das ganze Team muss sich hinter dunklen Tüchern verstecken und es ist ein grausames Spiel. Haben Sie verschiedene Brillen verwendet oder ist nachträglich noch am Computer was gemacht worden?
Es war eigentlich keine spezielle Brille. Wir haben natürlich viele Brillen. Er hat ja Brillen gewechselt. Ja? Das sind verschiedene Brillenarten. Manchmal sind sie flach, manche sind konvex. Sie wissen das, oder konkav. Je nachdem, man kann einen Winkel finden, ob die konkav oder konvex sind, dass sich das Licht nicht spiegelt und die Fläche, je nachdem, wie diese Brille, welche Form die Brille hat. Während der ersten Aufnahmen, während der Probeaufnahmen, haben wir überlegt, was sollen wir machen. Und tatsächlich haben wir für dieses Licht von oben entschieden und vor allem die Kamera so zu platzieren, dass die Kamera natürlich nicht in der Brille sichtbar ist. Ja. Das war absolut nicht einfach. Sie haben da völlig recht, dass es eine besondere Herausforderung ist, einen Film aufzunehmen, wo jemand mit Brille rumläuft.
Und die dritte Frage ist mit der, in der, wie Sie es geschildert haben, die Zusammenarbeit mit Herrn Polanski. Wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie geprobt haben und dann darüber diskutiert oder gesprochen haben, wo eine Kamera zu stehen hat. Das klingt für mich, als wenn vor 14 Uhr nicht die erste Einstellung gedreht werden konnte.
Sagen wir mal 12 Uhr. 12. Also natürlich Mittag, Vormittag. Mit Roman ist so, dass er ein Regisseur ist, aber er produziert seine Filme selber. Und er weiß, dass die Zeit ja in seinen Händen liegt. Er braucht die Zeit und nutzt die Zeit. Zum Beispiel, wir haben den Pianisten 85 Tage, also Drehtage. Und der durchschnittliche Film, ich habe zum Beispiel jetzt vor 2 Monaten einen Film abgeschlossen, ein polnischer Film, das haben wir in 28 Drehtagen gemacht. Das ist sehr unterschiedlich, wie viel Zeit Roman zur Verfügung hat. In dem Pianisten haben alle den Pianisten gesehen. Es gibt eine Szene, wo die Gefangenen in die Waggons getrieben werden. Da hatten wir die größte Gruppe von Statisten. Ich weiß nicht, vielleicht waren sogar 1000 Statisten. Wir wussten, dass wir diese Szene 2 Tage lang drehen werden. Und am ersten Tag hat Roman nicht mal 1 Meter gedreht, weil wir den ganzen Tag nur geprobt haben. Wir haben die Statisten, alle waren natürlich erschrocken, also haben sich die Haare gerauft und wir dachten, das fängt nie an, das wird nie fertig. Aber nach diesen Proben einmal und wir haben eigentlich in einem Schlag alles gedreht. Insofern war der Tag gerettet. Roman braucht die Zeit, aber er nutzt die Zeit sehr rationell.
Ich hätte noch eine Frage, die schließt sich an das Spiegelproblem. Und zwar, es gibt eine ganz raffinierte Einstellung, da sieht man die Tasten des Klaviers ganz groß und die Finger drauf. Und dann gibt es einen ganz schnellen Rückfahrt oder einen Rückzoom, das konnte ich so schnell gar nicht erkennen. Und dann sieht man die Tasten in der Brille sich spiegeln, bogenförmig verzerrt durch die Wölbung der Brille. Diese Verzerrung ist am Anfang aber nicht da. Da sind die Tasten ganz gerade. Und jetzt wollte ich mal gerne wissen, ob das real gedreht ist oder ob das eine Computernachbearbeitung ist.
Das war wirklich real gedreht und es war, wie sich zeigte, gar nicht so schwer. Woher kam das? Aus einem Foto. Wir haben viel Ikonografisches recherchiert, wir haben seine Platten nachgeschaut, seine Fotos von seinen Covers. Und wir wollten so eine Aufnahme drehen. Ich glaube, noch während der Probeaufnahmen haben wir dieses Licht erstmal ganz stark auf die Tasten. Dort war das Licht sehr stark. Und Ohne besondere Tricks haben wir dann diese Tasten in seiner Brille abgebildet. Und wir haben tatsächlich Methode gefunden, wie wir das so drehen konnten. Außerdem, nach dem Pianisten, kannte ich mich mit Klavieren und Tasten sehr gut aus. Meine Freunde, meine Kollegen haben sich lustig gemacht, dass die Amerikaner mir nur deswegen den Film gegeben haben, weil die denken, jetzt kenne ich mich gut mit Klavieren aus. Ja.
Ja, ich hätte noch eine etwas kritischere Frage, und zwar zur Farbdramaturgie. Ich finde es interessant, wie Sie mit den übersättigten Farben gearbeitet haben in einigen Sequenzen. Es hat für mich aber einen unangenehmen Nebeneffekt, nämlich auch die Übersättigung der Hautfarben der schwarzen Schauspieler. Und es schafft für mich so einen bestimmten Nebeneffekt von Negritude, den ich übertrieben finde, der mir einfach übertrieben und exotisierend vorkommt. War das ein Thema für Sie bei den Dreharbeiten und war das ein Thema für den Regisseur?
Ja, vielleicht würde ich heute sogar anders machen. Damals dachte ich, das ist das richtige Mittel und wir wollten diese Dynamik erzeugen. Es ist eigentlich die einzige Antwort, die ich auf diese Frage geben kann.
Ja, ich habe noch eine Frage zu diesen Trennung von den Flashbacks und der Gegenwart. Sie haben ja gesagt, es muss visuell getrennt sein. Das haben Sie auch sehr gut hinbekommen. Dann ist da noch ein Trennmittel zusätzlich eingesetzt worden, nämlich eine kurze Rotphase, die da immer zwischengeblendet ist. Hatten Sie das schon zusammen mit dem Regisseur überlegt, dass es sowas noch braucht? Weil ich habe mir überlegt, also ohne dass es mich gestört hätte, habe ich trotzdem überlegt, ob nicht die visuelle Trennung, die Sie geschaffen haben, schon ausgereicht hätte als Orientierungsmittel für den Zuschauer. Ist das also ein Element, was schon in den Drehbesprechungen dabei war oder ist das erst im Schnitt dazugekommen?
Ehrlich gesagt, wirklich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wenn Sie da über eine Rotphase sprechen, ich weiß nicht, was Sie genau damit meinen.
Also es wurden kurze Rotbilder zwischen also die sozusagen heutige Geschichte und die Flashbacks hineingeschnitten, kurze Rotphasen. Ich habe zuerst, als ich das auf der DVD angeschaut habe, ich dachte, mein DVD-Player hat ein Problem. Bis ich merkte, der hat nicht einen Ausfall, sondern das ist wirklich kurze Rotphasen sind da eingeschnitten.
Dann sprechen wir wahrscheinlich über die Sequenz, wo wir solche Träume im Drogenrausch haben. Da ist natürlich viel Rot dabei. Da haben wir viel Rot und so wollten wir natürlich da Blut, die Farbe des Blutes reinbringen.
Also es ist wirklich ein Rot.
Na pravde, tam yes.
Können wir das Bild haben, bitte schön? Man sieht hier wirklich, es ist wirklich ein Rotbild eingeschnitten. Mhm. Also es sind
eine kurze Überblendung auch. Es ist nicht ein Hartschnitt, sondern
ja. Und ja.
Can I see it in the normal speed?
Ja. Es ist sehr kurz. Ich habe erst gedacht, ich habe ein Problem oder mein Player hat ein Problem. Aber Moment schnell, wir müssen warten, bis können wir das Bild wieder haben? Ist okay, der Operator da? So
there will be a confession. I haven't seen it before, so I don't really know what it is.
Ja, es ist wirklich.
Maybe Taylor Hackford did it when I left the US. I have another story about red color. Będę mówił po polsku, przepraszam.
Können wir das Ding haben, das Bild? Ist der Operator da? Hören Sie mich? Ich hätte gerne wieder meinen Laptop abgebildet auf der Leinwand.
Sorry.
Jetzt kommt ein bisschen was, aber wir müssen noch die Folie noch wegbekommen. So, gut, jetzt sehen wir es. Also hier ist dieses Bild angeschnitten und ich zeige das jetzt mal kurz im Durchgang. Es ist ein ganz kurzer, wirklich ein ganz kurzer roter Flash und am Schluss, wenn es wieder zurückgeht.
No dobra, to ja się jeszcze raz przyznaję.
So. Ja, dann muss ich einfach sagen, ich weiß nichts davon, dann muss ich das einfach nochmal zugeben. Aber jetzt will ich eine Anekdote erzählen, Taylor Hackford. Es ist ein ganz toller, wunderbarer Mann, mit dem man gut sich vor dem Dreh und nach dem Dreh unterhält, aber während des Drehs ist es etwas schwierig. Er ist auch nicht so gut im Umgang mit den Schauspielern. Er ist auch, tritt oft in einem roten Hemd auf und vielleicht hat er dieses rote Hemd da irgendwie eingebaut, weil er oft mit diesem roten Hemd auftritt. Und einmal habe ich ihn gefragt, warum macht du das? Dann sagte er mir, er will, dass alle wissen, dass er der Regisseur ist. Diese Farbe soll ihn hier auszeichnen. Und insofern das Team hat ihn Red Dragon genannt, also roter Drache, weil er auch so vom Charakter da ist. Ja?
Vielen Dank, dass Sie so die Unterschiede zwischen der Arbeit mit Polanski und Hackford rausgearbeitet haben. Ist das ein individueller Unterschied zwischen diesen beiden Regisseuren oder sehen Sie das durchaus auch als einen Unterschied zwischen dem europäischen Autorenkino und Hollywood, dass einfach auch anders gearbeitet wird, beispielsweise mit diesen drei Kameras und dass Sie quasi nur Material für den Schnitt produzieren? Das muss ja für Sie als Kameramann eigentlich auch etwas enttäuschend sein.
Mit Sicherheit ist das nicht so, dass alle Regisseure im Übersee so einen Charakter haben und zu arbeiten. Zweitens frei ist das so, wenn man einen Film in den USA macht, dann sind die Filme technischer. Also der Rhythmus der Montage von amerikanischen Filmen ist schneller. Also das Grundteam kann mindestens drei Kameras haben. Also wir in Europa haben vielleicht nicht diese Mittel, um so über den Film zu denken. Selbstverständlich habe ich auch Filme mit anderen amerikanischen Regisseuren gedreht, die hatten eine andere Herangehensweise. Sie dachten in den Kategorien wie Roman, eine Szene war für sie das, was man vorher sehen muss, um das gut zu drehen. Der Taylor, das war ja eine Ausnahme, er hat das Material gesammelt für die Montage. Das war seine Idee. Also so hat er über die Filmstruktur gedacht. Ich glaube, also wenn man da Action-Movies dreht, wenn man Aktionsfilme dreht, dann sammelt man zweifelsfrei Materialien für die Montage. Also die Idee des Produzenten ist so, die Szenen aus allen möglichen Perspektiven zu filmen, um eine dynamische Sequenz dann in der Montage zu haben.
Das ist nicht nur Amerika, Ridley Scott.
Also das ist genau die gleiche Denkweise. Das ist nichts Schlimmes, absolut nicht. Also ich liebe seine Filme, aber alle Aktionssequenzen. Das sind 10 Kameras, die man manchmal da sieht. Und diese Stellen, also die sich gegenseitig sehen, diese Stellen schneidet man heraus. Der Roman ist halt anders.
Ich hätte sonst noch eine Abschlussfrage und ich glaube, dann sind wir auch am Ende der Session angelangt. Meine Abschlussfrage an Sie wäre irgendwie, also was ist ja, also wenn man den Autorenbegriff verwendet, wo sehen Sie sich da als Kameramann? Also wie stark versuchen Sie als Kameramann Ihre eigene Vision einzubringen und inwiefern greifen Sie oder akzeptieren Sie sozusagen auch eine Dominanz eines Regisseurs? Also ist es für Sie immer ein Aushandlungsprozess oder haben Sie da eine bestimmte Haltung dazu?
Absolut akzeptiere ich die Nominanz des Regisseurs. Das ist selbstverständlich. Der Regisseur ist der Chef von Business. Da gibt es keine Zweifel daran. Was Es ist auch so, dass der Regisseur mich sozusagen anheuert, weil ich ein gewisses Wissen, Talent habe. Ich habe da eine gewisse Ahnung. Es ist noch nie so vorgekommen, gab es noch nie eine Situation, dass ich was machen musste, was ich nicht akzeptiert habe, dass ich was gemacht habe, was für den Film nicht dienlich war. Also ich sehe das eher als ein Prozess der Verhandlung, der Verständigung, der Diskussion. Im Laufe dieses Prozesses kommt zur Welt ein System, das wir akzeptieren. Also über diesen Film möchte ich noch ein Wort verlieren. Ich habe so einen Prozess. Ich als Kameramann habe am Casting teilgenommen. Der Tyler hat mir das Drehbuch geschickt. Ich habe es gelesen. Dann haben wir uns in New York getroffen. Ich bin dort für einen Tag geflogen. Wir sind in ein Kaffeehaus gegangen. Er hat mich gefragt, wie würden Sie den Film drehen? Ich habe ihm gesagt, ich würde die Retrospektion bunt machen, im mittleren Teil so ein bisschen entfärben, die Szenen und die Szenen, die Drogenszenen sollen anders sein. Und ich glaube, dass dieses Gespräch auch entscheidend war, dass er mich angeheuert hat für den Film. Er hat, glaube ich, gesehen, dass er einen Partner hat, der eine Meinung, eine Vision hat. Und später kann man über alles Weitere reden. Also er war wahrscheinlich der Meinung, er hat mit jemandem zu tun, der ihm auch was gibt. Und ich glaube, es ist immer so, wenn man mit Regisseuren arbeitet, also die erwarten, dass ich eine Meinung habe. Und ich erwarte, dass die auch eine Meinung zu diesem Thema haben. Und aus diesen zwei Sachen besteht die Form und die Qualität eines Filmes.
Vielen Dank, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr aufschlussreiches Gespräch. Und ich denke, das Publikum hat es auch sehr geschätzt, was Sie alles erzählt haben. Vielen Dank, Herr Edelmann.
Danke schön. Thank you very much. Dziękuję.